NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
18. April 1913. Karl Liebknecht enthüllt die sogenannte Kornwalzer-Affäre.
Das Vaterland ist in Gefahr,
warnt der SPD-Abgeordnete Karl Liebknecht im Deutschen Reichstag.
Es ist aber nicht in Gefahr vor dem äußeren Feinde, sondern vor jenen gefährlichen inneren Feinden. Vor allem vor der internationalen Rüstungsindustrie.
In der sozialdemokratischen Zeitung Vorwärts spitzt der 41-Jährige seine Botschaft auf die Formel zu:
Je mehr Völkerhass, umso mehr Profit.
Ist das bloße Rhetorik? Nur der übliche propagandistische Schlagabtausch zwischen links und rechts? Oder hat der promovierte Jurist Karl Liebknecht Beweise für seine Behauptungen?
Es gibt in der Tat einige Ähnlichkeiten zu WikiLeaks,
sagt Frank Bösch, Professor für europäische Geschichte des 20. Jahrhunderts an der Universität Potsdam.
Auch damals haben Menschen anonym Materialien an Plattformen zugespielt. Das konnten Medien sein, das konnten Journalisten sein, das konnten Politiker sein. Und nun, 1912, ist es Karl Liebknecht, der Dokumente kriegt.
Die Dokumente beschuldigen die mächtige Rüstungsfirma Friedrich Krupp der Korruption. Unter dem internen Telegrammcode Kornwalzer seien über Jahre hinweg geheime Informationen weitergeleitet worden, aus dem Kriegsministerium und der Heeresverwaltung in Berlin an die Krupp-Zentrale in Essen. Ist der makellose Ruf der deutschen Beamtenschaft etwa nur schöner Schein?
Dass ausgerechnet Liebknecht ausgewählt wurde, war allerdings kein Zufall. Liebknecht war im ganzen Deutschen Reich bekannt geworden durch eine Schrift gegen den Militarismus 1907, auf die ein Hofverratsprozess folgte. Und bei dem jungen, sehr linken Abgeordneten Liebknecht konnte derjenige sicher sein, dass er das Material eben tatsächlich öffentlich verwenden würde gegen Krupp.
Im ausgehenden Kaiserreich sind die Zeitungen bereits eine Macht. Sie haben Millionenauflagen. Mit dem Vorwärts verfügt die SPD über ein eigenes Blatt, mit dem sie die linke Öffentlichkeit erreichen kann. Und auch der Reichstag, in dem die Sozialdemokraten seit den Wahlen 1912 stärkste Fraktion sind, wird als Bühne genutzt, um Skandale aufzudecken. Doch Karl Liebknecht wählt einen anderen Weg.
Liebknecht musste damals fürchten, dass er einem Fake aufsitzt. Und das hatte er 9 Jahre vorher schon einmal erlebt, als ihm falsche Informationen zugespielt wurden. Insofern wollte Liebknecht zunächst sicher gehen, dass das Material echt ist. Zum anderen drohten damals auch hohe Strafen, wenn man etwas Falsches veröffentlichte.
Liebknecht hat wegen Vorbereitung von Hochverrat schon einmal in Festungshaft gesessen. Mehr noch, Gustav Krupp von Bohlen und Halbach, der Kopf des Rüstungsriesen, ist ein Busenfreund von Kaiser Wilhelm II. Deshalb reicht Liebknecht die Unterlagen vorsichtshalber direkt an den Kriegsminister weiter. Und der schaltet die Polizei ein.
Die Informationen waren sehr brisant und sie brachten Krupp beträchtliche Vorteile. In doppelter Hinsicht. Einerseits enthielten sie Informationen über die Konkurrenz, die Preisangebote der Konkurrenz von Krupp, deren Lieferprobleme, aber auch deren Konstruktionspläne waren in diesen Unterlagen. Und das bescherte Krupp natürlich bei Ausschreibungen einen großen Vorteil. Andererseits enthielten sie die Planung des Ministeriums. Und das Entscheidende dabei war, dass es nicht einfach nur beiläufige Gespräche waren. Hier wurden ganze Pläne, Tabellen systematisch kopiert und Krupp übermittelt.
Die große Frage, ist das Material nur die Spitze eines Eisbergs? Und seit wann fließen die Informationen? Wie viele Militärgeheimnisse sind schon verraten worden? Die Polizei nimmt die Sache sehr ernst. Sie fängt Krupps Post zwischen dem Berliner Büro und dem Essener Stammhaus ab. Bei Razzien findet sie weiteres belastendes Material. Insgesamt um die 750 Kornwalzer-Dossiers. Im Februar 1913 werden der Krupp-Angestellte Matthias Brandt und einige Beamte der Heeresverwaltung verhaftet. Doch erst am 18. April 1913, 5 Monate nach Erhalt der Informationen, macht Karl Liebknecht die bis dahin geheim gehaltene Kornwalzer-Affäre publik. Debattiert wird gerade die Frage, ob aufgerüstet werden muss.
Entscheidend war, dass er sich einen guten Moment raussuchte, nämlich als der Wehretat diskutiert wurde. Er konnte das Ganze also im Reichstag einbetten in eine Phalanx von Anklagen, die gegen das Militär gemacht wurden.
Die berühmte Firma nutzt ihre Geldmacht systematisch dazu aus, um höhere und niedere preußische Beamte zum Verrat militärischer Geheimnisse zu verleiten.
Attackiert Liebknecht das Rüstungsunternehmen Krupp?
Das sind dieselben Kreise, die die Zwietracht der Völker zu Gold münzen. Ob sie in Deutschland oder in Frankreich sind, sie haben die gleichen Interessen. Unsere Krupp und Genossen, Waffen- und Munitionsfabriken können nichts Besseres wünschen, als dass in Frankreich tüchtig gerüstet wird, weil auch sie dann tüchtig Arbeit bekommen und viel Geld verdienen.
Im SPD-Organ Vorwärts gibt sich Liebknecht dann offen polemisch.
Das Idol des Hurra-Patriotismus, der im Nimbus einer schrankenlosen Gnade, ja Liebe der kaiserlichen Majestät verklärte Krupp, die Zierde und der Ruhm Deutschlands, der heiligste Nationalheilige, liegt im Staub niederer kapitalistischer Menschlichkeit.
Eine interne Regelung der Kornwalzer-Affäre ist damit nicht mehr möglich.
In diesem Skandal wuchs die Empörung gegen Krupp tatsächlich so stark an, dass auch das Zentrum und die Nationalliberalen sich einer Resolution angeschlossen haben, die die Beschaffung des Kriegsmaterials durch reichseigene Institute verlangte. Also mehr Verstaatlichung der Rüstungsindustrie aus der Angst, dass private Rüstungsunternehmen nicht zuverlässig seien, dass sie auch an andere Länder liefern könnten und vor allen Dingen, dass sie Geheimnisse verraten, wie hier aufgezeigt.
In der Tat liefert Krupp auch ins Ausland, vor allem in Länder des Balkans, nicht aber an mögliche Kriegsgegner wie Frankreich oder England. Mit ihrer Forderung nach Aufklärung steht die Linke im Reichstag diesmal nicht allein. Für Karl Liebknecht ist es mehr als ein Achtungserfolg, denn nun müssen die Gerichte entscheiden. Alle fragen sich, wie ist es möglich gewesen, deutsche Beamte zu bestechen?
Das Überraschende bei meinen Forschungen zu dem Skandal war, dass die Summen, die geflossen sind, vergleichsweise gering waren. Oft wurden 10 bis 20 Mark damals gezahlt. Das entspricht in heutigen Werten etwa 50 bis 100 Euro. Zu Weihnachten gab es vielleicht regelmäßig Zahlungen von 100 Reichsmark, also 500 Euro heute. Kleine Summen, für die relativ viel geliefert wurde.
Sagt Frank Bösch, der die Formen und Wahrnehmungen von Korruption im Kaiserreich unter die Lupe genommen hat. Erleichternd wirkte, dass etliche Krupp-Angestellte zuvor für den Staat gearbeitet hatten und deshalb über gute Kontakte in der Beamtenschaft verfügten.
Und das zeigt, dass es gar nicht so sehr um Geld geht, sondern um die Nähe, um regelmäßige Kontakte, die aufgebaut werden, um freundschaftliche Dienste, die auch das Gefühl dafür senken, dass etwas Verbrecherisches gerade gemacht wurde. Es ging um kleine Gefälligkeiten, die ausgetauscht wurden, die allerdings so systematisch waren, dass man von Korruption sprechen muss.
Im Sommer und im Herbst 1913 kommt es zu zwei Prozessen. Erst gegen die bestechlichen Beamten, dann gegen Mitarbeiter der Rüstungsfirma Krupp. Die Staatsanwaltschaft geht von etwa 1500 Kornwalzern aus, die übermittelt wurden.
Was aufgedeckt werden sollte, die große internationale, mit Milliardeninteressen die ganze Welt umspannende Zusammenarbeit von Waffenindustrie und hohen und höchsten Kreisen, das hat sich im Gerichtssaal in das Vergehen einiger subalterner Angestellter verwandelt.
Wettert die Friedensnobelpreisträgerin und Pazifistin Bertha von Suttner.
Die eigentliche unheimliche Frage von der Verbindung der Kriegsfurchtmache mit der Kriegswerkzeugindustrie, die ist gar nicht zur Sprache gekommen.
Wie sich herausstellt, ist der anonyme Informant, der Liebknecht unterrichtet hat, ein entlassener Angestellter der Firma Krupp. Für die Presse ist es ein Zuckerschlecken, denn die Kornwalzer-Affäre bleibt ein Jahr in aller Munde und jagt die Zeitungsauflagen in die Höhe. Die Prozesse demonstrieren die Biegsamkeit der Justiz und des Rechts im Kaiserreich.
Der Prozess, der gegen die Bestochenen vor einem Militärgericht geführt wurde, war nicht öffentlich und es wurden auch nur ausgewählte Journalisten zugelassen. Aber die eigentliche Farce war das Strafmaß. Die Bestochenen bekamen sehr, sehr milde Strafen zwischen 3 Wochen und einem halben Jahr. Und ihre Schuld wurde vor Gericht, aber auch von der Reichsleitung bewusst heruntergespielt.
Liebknecht selbst hat im Vorfeld die Kornwalzer-Affäre mit dem französischen Korruptionsskandal um den Bau des Panama-Kanals 1892-93 verglichen. Die Richter aber belassen dem deutschen Beamtentum seinen Heiligenschein. Sie sprechen, so die Vossische Zeitung im August 1913,
von einem glücklichen Ausgang des Prozesses, weil ein Panama nicht aufgedeckt worden sei.
Ähnlich sah es beim zweiten Prozess aus, der gegen die Angestellten und auch gegen Teile des Vorstandes von Krupp geführt wurde. Auch hier ganz milde Strafen. Das Signal war klar, man wollte nicht wahrhaben, dass es sich hier um einen Bestechungsvorgang handelte, um das Ansehen der deutschen Beamten zu schützen, aber auch das Ansehen von Krupp.
Trotzdem beschließt die Reichstagsmehrheit eine Prüfung der Rüstungslieferungen. Karl Liebknecht tut alles, um in die Parlamentarische Untersuchungskommission aufgenommen zu werden. Doch die Regierung votiert gegen die Teilnahme des Sozialdemokraten. Die Marschroute gibt der Staatssekretär des Inneren vor.
Die Verhandlungen müssen von vornherein darauf angelegt werden, dass eine Erörterung darüber, ob Missstände bei Rüstungslieferungen vorliegen, ausgeschieden und im Wesentlichen allgemeine Fragen wirtschaftlicher Natur erörtert werden. Dies wird dadurch erleichtert werden, dass ich die Führung der Verhandlungen übernommen habe.
Und doch?
Die Kornwalzer-Affäre hatte vielfältige Folgen. Sie trug mit dazu bei, dass der Kriegsminister zurücktreten musste. Sie trug zu Gesetzesreformen bei. Im Juni 1914, direkt vor dem Ersten Weltkrieg, wird etwa der Verrat militärischer Geheimnisse unter schärfere Strafe gestellt. Und sie stärkte die SPD weiter, ihr Ansehen als enthüllende, anklagende Partei. Zudem sank das Ansehen von Krupp durch diese Affäre. Und schließlich, als letzten Punkt kann man erwähnen, dass der Reichstag erneut gestärkt wurde durch seine öffentliche Intervention, durch Untersuchungen, die vom Reichstag ausgingen.
Die monatelange Debatte um die Kornwalzer-Affäre kann den Ersten Weltkrieg aber nicht verhindern. Karl Liebknecht behält mit seiner Prognose recht, die er 1913 in Brüssel abgegeben hat.
Der Schuss eines einzigen Irrsinnigen auf irgendeinen Potentaten, durch den Chauvinismus aufgestachelt, kann das Pulverfass zur Explosion bringen.
Karl Liebknechts Forderung von 1913, die Rüstungsindustrie zu verstaatlichen, ist im Westen auch nach zwei Weltkriegen nicht umgesetzt worden. Deutschland ist heute einer der größten Rüstungsexporteure weltweit. Doch muss die Regierung Lieferungen in sogenannte Drittländer wie Saudi-Arabien oder Algerien genehmigen. Unter der letzten großen Koalition sind diese Ausfuhrgenehmigungen laut Spiegel Online um 21% gestiegen. Im Waffengeschäft weiter mit an vorderster Front ist nach der Fusion mit Thyssen auch die Firma Krupp.
Es gab ja natürlich auch in der Bundesrepublik große Skandale, die mit Rüstungslieferungen zu tun haben. Erinnert sei an die Flick-Affäre, die Republik erschüttert hat, auch wenn der Fall insgesamt anders gelagert war.
Sagt Professor Frank Bösch, Direktor des Zentrums für zeithistorische Forschung in Potsdam.
Bestechungen im Ausland waren bis 1998 legal. Insofern war es üblich, dass zumindest bei Auslandsgeschäften entsprechende Gelder flossen, die in heutiger Zeit über Repräsentationsmittel und andere Ausgaben abgewickelt werden, um Begünstigungen zu schaffen. Und das ist strukturell ähnlich zur Kornwalzer-Affäre, wo es ja auch darum ging, über ein enges Vertrauensverhältnis, über Theaterkarten und kleine Vergünstigungen große Effekte zu erreichen.
Im Korruptionswahrnehmungsindex rutschte Deutschland 2017 von Rang 10 auf Rang 12 ab. Auch deshalb wird weiterhin ein verpflichtendes Lobbyregister gefordert.
Im Zeitzeichen erinnerte Christoph Formweg an die Enthüllung der Kornwalzer-Affäre am 18. April 1913. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.